Weil das ist nämlich eine typische Verständnisbarriere. Also wenn man Hintergrundgeräusche hat, das ist eine ganz typische Form von Störung, die man hat. Also das, wenn ich das kurz, obwohl erstmal kurz Bescheid sagen. Es wird ja nicht besser, das sind ja alles nur Pappwände hier. Das wäre, das würde ich machen, weil genau das natürlich der entscheidende Punkt ist. Ne?
Ja, ich glaube auch, haben wir eigentlich getroffen. Ja, genau.
Ja.
Hallo, liebe HörerInnen. Mein Name ist Benjamin Lehmann und ich heiße Sie herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Ab dieser Folge hat unsere Sendung einen neuen Namen und damit begrüßen wir euch zum ersten Online-Date, dem Podcast des Teams Digitale Lehre der GSW. Als GSW-Dating-Spezies vom Team Digitale Lehre führen das Interview heute Josephine Klingebeil und Friederike Fischer, die beide auch als Sprachwissenschaftlerinnen an der Fakultät SLK arbeiten. Denn dieses Mal haben wir gleich zwei Matches gefunden, die zu einem Doppeldate erschienen sind, und zwar handelt es sich um ExpertInnen auf dem Gebiet der Barrierefreiheit. Juliane Heidelberger und Alexander Lasch sind beide Teil des Projekts Verso. Das gemeinnützige Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Sprache für alle zu schaffen. Das Team von Verso unterstützt Institutionen dabei, ihre Texte und Dokumente in barrierefreier Sprache verfügbar zu machen. Das reicht von der Verständlichkeit bis hin zum Design von Dokumenten und Veröffentlichungen. Als Gründungsmitglied ist Juliane Heidelberger schon von Anfang an bei Verso dabei. Sie ist gelernte Bankkauffrau und hat während ihrer Tätigkeit in den Bereichen PR und Marketing, Medienmanagement und Öffentlichkeitsarbeit studiert. An der TU Dresden studierte sie außerdem im Bachelor Germanistik und Kunstgeschichte und im Master Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften. Gemeinsam mit Liane Drösler und Jan Langenhorst, die auch ihr Germanistikstudium an der TU absolvierten, gründete sie Verso und ist dort für die Projektplanung und Kundenbetreuung verantwortlich. Außerdem arbeitet sie im Projekt auch als Redakteurin und Dozentin. Barrierefreie Kommunikation ist ein Schwerpunkt in der Forschung und Arbeit unseres zweiten Gastes. Alexander Lasch ist seit 2017 Professor für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden. Schon als wissenschaftlicher Assistent an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel arbeitete er gemeinsam mit dem Martins-Club Bremen an einem Forschungsset für verständliche Sprache. Diese Zusammenarbeit geht nun mit Verso an der TU Dresden weiter. In seinen Service-Learning-Seminaren, die er nach Verso anbietet, verknüpft er die Lehre mit sozialem Engagement. Hören Sie nun unser Interview mit Juliane Heidelberger und Alexander Lasch.
Ja, guten Morgen oder hallo. Ich bin Friederike und mein Online-Date ist heute Alexander.
Guten Morgen, hallo.
Alexander, für dich haben wir uns bei unserer Icebreaker-Frage vom Blog auf der Webseite von Verso inspirieren lassen und wir möchten deswegen dir die Frage stellen, oder eine kennst du eigentlich Frage stellen, besser gesagt. Deswegen möchte ich dich fragen, kennst du eigentlich einen für unsere Begriffe sehr sympathischen und treffenden Spitznamen, der für dich kursiert?
Nein. Also wirklich nicht, kenne ich wirklich nicht.
Dann breche ich jetzt hier mal das, oder lüfte das Geheimnis.
Da bin ich gespannt.
Digitalex.
Okay, das passt ja super.
Ja.
Also den könnte ich mir als, das ist ein guter Twitter-Handle.
Ja, ne?
Ja, das ist gut, das gefällt mir.
Sehr schön, ja, das kommt mir. Ja, genau.
Ja, mein Name ist Josephine. Und passend zu unseren Online-Dates haben wir auch weitere thematische Vorbilder genutzt. Und für Juliane gibt es einen Icebreaker aus der Rubrik Herzblatt. Juliane, wenn du eine Barriere wärst, wie kann man dich überwinden?
Du lieber Gott.
Stoßgebet, damit geht's los.
Ja. Stoßgebet ist ein guter, ja. Also was wäre ich denn für eine Barriere? Das wäre... Also ein sympathisches Lächeln ist, glaube ich, immer ein guter Anfang, sowieso, um Barrieren zu überwinden, Distanzen zu überwinden. Das wirkt auch bei mir gut.
Das stimmt.
Das war eine wunderschöne Antwort.
Ja, das war eine sehr schöne Antwort. Genau, wir wollen auch gleich thematisch so ein bisschen einsteigen. Und zwar, bei Verso geht es ja um barrierefreie Sprache und für die ZuhörerInnen, die sich nicht primär mit sprachlichen Phänomenen befassen oder auseinandersetzen, was genau ist denn überhaupt barrierefreie Sprache oder was ist barrierearme Sprache? Was sind vielleicht Unterschiede?
Willst du? Soll ich?
Ich kann gern. Also, um es gleich voranzustellen, es gibt keine klare Definition. Es gibt viele Schlagworte, einfache Sprache, klare Sprache, leichte Sprache, leicht verständliche Sprache, barrierefreie, barrierearme Sprache. Hintergrund ist immer das gemeinsame Bemühen, leicht zugänglich und verständlich zu sein. Da gibt es verschiedene Ansätze. Leichte Sprache hat ein sehr konkretes Regelwerk, reduziert die Sprache deutlich. Verso hat einen etwas anderen Ansatz. Wir sprechen eher von Empfehlungen und passen das verschiedenen Adressatinnengruppen auch immer möglichst zielgenau an. Aber das gemeinsame Ziel ist wirklich, Informationen zugänglich zu machen.
Mhm. Also um selbstbestimmte Kommunikation, also um selbstbestimmte Bewegung in menschliche Gesellschaft zu erleichtern. Ja, also das heißt, es geht nicht um Hilfestellung mit Anleitung und Assistenz, sondern der barrierefreie Ansatz zielt darauf, dass alle Menschen an Gesellschaft partizipieren können, ohne dass sie auf Hilfestellung angewiesen sind. Das ist ein hehres Ziel und man muss dafür viel tun, speziell in der Kommunikation, aber das ist eigentlich das, die Idee, die dahinter steht. Also das höchstmögliche Modell an Partizipation.
Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann bezieht sich barrierefreie oder barrierearme, leichte, einfache, zugängliche Sprache nicht ausschließlich auf die Verständlichkeit, sondern es geht auch ein Stück weit darum, auch inklusiv zu sprechen und auch alle sozusagen zu adressieren, dass wirklich jeder sich angesprochen fühlt und eingeladen fühlt zu partizipieren. Okay,
genau. In dem Sinne, ja. Also das heißt, dass man möglicherweise über Diversitätssensibilität sprechen muss. Und das schließt dann natürlich auch so etwas ein wie, oder andere marginalisierte Gruppen. Und im Diskurs tobt ja das eine oder andere. Also auch eine geschlechtergerechte Sprache ist im Wesentlichen diversitätssensibel. Ja, also das inklusive Momentum kommt dadurch hinein, dass man über Diversität nachdenkt und vielleicht auch besser von diversitätssensibler Sprache spricht. Und das schließt dann auch andere marginalisierte Gruppen ein oder andere Diskurse, die problematisch sind, sowas wie geschlechtergerechte Sprache, da haben wir das ähnlich. Und beide Aspekte sollte man möglicherweise zusammendenken. Also das heißt, nicht barrierefrei und nicht geschlechtergerecht, sondern eher diversitätssensibel und dann unterschiedliche Formen ausdifferenzieren.
Juliane, du hast gesagt, dass es auch darum geht, oder vor allem darum geht, eine größtmögliche Partizipation zu erreichen. Da verstehe ich daraus, dass es auch eine Sache des Alltags ist. Und die Frage ist aber, wie kann man das denn gut in den alltäglichen Gebrauch, in die alltägliche Kommunikation integrieren? Oder gibt es da Grenzen?
In der Alltagssprache ist es eigentlich noch leichter als im schriftlichen Gebrauch, weil ich mein Gegenüber ja sehe. Ich habe fragende Augen, wenn ich nicht verstanden werde und kann viel besser darauf reagieren. Das muss ich mir im Schriftlichen immer vorstellen, muss das quasi mitdenken, die Reaktion des Gegenübers, des Rezipienten. Aber also ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass das auch in den Alltag einzieht. Wir merken das immer wieder. Wir hatten gestern ein Netzwerktreffen für das Hosttown-Projekt der Stadt Dresden und da waren auch viele Menschen mit Beeinträchtigungen da und man merkt es dann, wenn Unterstützerinnen oder Menschen ohne Beeinträchtigung sprechen, dass die selber so merken, oh je, jetzt habe ich aber einen sehr schweren Begriff genutzt, der ist hier vielleicht nicht so günstig und verbessern sich dann selbst nochmal. Grundsätzlich kann im Alltag jeder so ein bisschen darauf achten, dass er vielleicht nicht in seiner eigenen Sprachbubble bleibt, sondern sich da ein bisschen öffnet, leichtere Begriffe findet und sich seinem Gegenüber anpasst. Das macht man eigentlich ganz natürlich ja sowieso im Umgang mit Kindern. Wie sage ich es meinem Kinde oder wie würde ich es meiner Großmutter erklären? Das sind immer so gute Ansätze, die wir auch in Schulungen verwenden, um dafür zu sensibilisieren. Ich würde das nicht begrenzen. Also es ist ganz wichtig, dass je mehr wir dafür alle uns sensibilisieren, diversitätssensibel und leicht zugänglich zu kommunizieren, desto mehr geht es auch in den Alltagsgebrauch über.
Ach so, zu der Frage noch von Josephine. Das Entscheidende ist, dass wir Begegnungsräume schaffen für Menschen, die üblicherweise in anderen Kontexten arbeiten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Seminar für barrierefreie Kommunikation machen, dass wir Studierende oder Lehramtsstudierende in die Situation bringen, sich mit Menschen mit zum Beispiel kognitiver Beeinträchtigung auseinandersetzen zu müssen, weil sie dann merken, wie viel Zeit sie zum Beispiel brauchen, um bestimmte Dinge, um bestimmte Prozesse anzuschieben, um Kommunikation zu erleichtern, um dann nicht später in der Schule zu stehen und zu hören, ja, du mach mal Inklusion für die 700 Schüler, die hier sind. Weil sie dann mit einem ganz anderen Bewusstsein rangehen können, von vornherein sagen, das wird nicht möglich sein, das schaffen wir nicht. Ja? Also das heißt, dafür brauchen wir einfach ganz andere Ressourcen. Und das Bewusstsein können wir in der Akademie stärken, das geht. Aber es sind diese gemeinsamen Kommunikationsräume und dafür müssen wir Möglichkeiten schaffen.
Okay, das heißt, also jetzt, wo wir alle so im Bilde sind oder beziehungsweise ihr wollt Kommunikationsräume schaffen, ihr wollt Partizipation ermöglichen, erleichtern, und im Grunde genommen so zu einer hoffentlich offeneren und aufgeschlosseneren Gesellschaft auch beitragen. Und dafür habt ihr ja vor einiger Zeit Verso gegründet, also eine Agentur für barrierefreie Kommunikation, die sich ja jetzt vor allem in Dresden sehr stark etabliert hat. Also als ich gesehen habe, was für Auftraggeber und Auftraggeberinnen ihr zum Teil habt, da war meine Kinnlade auch erstmal unten. Und ihr seid ja beide in unterschiedlichen Funktionen bei Verso engagiert. Könnt ihr uns erstmal vielleicht kurz erklären, was es eigentlich mit dem Namen auf sich hat? Also wofür steht Verso und was ist das?
Das steht für Verständnisorientierung und ist eine Abkürzung, die gemeinsam entstanden ist mit Kolleginnen in Bremen vom Martinsclub Bremen. Und es gibt dort die selbstverständlich GmbH. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Versos, wenn man so will. Und das war ein Arbeitsbegriff, ein Arbeitsakronym, das sich irgendwie gehalten hat. Und so sind wir dann, als ich nach Dresden gekommen bin, kam die Idee auf, in dem barrierefreien Seminar eine gemeinnützige GmbH auszugründen. Und das Herz ist eigentlich dahinter Juliane. Und das ist sehr glücklich, dass wir das aufgleisen konnten, so dass wir akademische Ausbildung und sagen wir mal, so eine wirtschaftliche Nutzung des Ganzen zusammenbinden, aber unter einer gemeinnützigen Adresse. Das sieht in Bremen anders aus, aber das hat aber auch andere Hintergründe. Sag du mal noch was.
Ja, also tatsächlich kam die Idee so von Alexander, der lief immer durch den Seminarraum und sagte, da ist so viel Bedarf, da müsste man ein Unternehmen ausgründen, was den abdeckt. Und nach einigen Nächten drüber schlafen, habe ich gedacht, das wäre eigentlich meins, das würde ich machen. Ich war schon selbstständig im Bereich Unternehmenskommunikation und konnte mir das vorstellen, so eine Ausgründung an der TU zu begleiten. Und würde aus heutiger Sicht sagen, das war das Beste, was uns so in dem Kontext passiert ist. Also vielen Dank auch für die Blumen mit den Auftraggebenden. Wir haben da in den letzten 3 Jahren sehr hart dran gearbeitet und uns das wirklich aufgebaut. Und spielt auch immer ein bisschen Glück eine Rolle. Also wir haben über die Behindertenbeauftragte der Stadt Dresden da einen sehr guten Fuß in die Tür zur Landeshauptstadt bekommen, sind mittlerweile im 3. Jahr Kooperationspartner der Landeshauptstadt und da entstehen eben ein Großteil unserer Projekte. Die sind sehr, sehr vielfältig und es macht uns absoluten Spaß. Also von Strukturträlern mit Hinweisen zur Barrierefreiheit von Kulturinstitutionen über Förderrichtlinien, das sind dann echt happige Rechtstexte, die wir straffen und zusammenfassen und leicht verständlich bzw. bürgernah zur Verfügung stellen, ist die Bandbreite extrem weit.
Und also vielleicht noch ergänzend, also ich bin aktiv nicht im Geschäft. Ja, also ich bin im Beirat und werde informiert und darf mich verhalten. Und Juliane ist das Gesicht für das operative Geschäft im Moment. Aber es gab jetzt noch eine Umstrukturierung auch in der GmbH, sodass man die in Richtung Förderfähigkeit durch Aktien Mensch rücken kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt und den geht ihr dieses Jahr an.
Ja. Genau, also wir sind ein klassisches Start-up gewesen. Mittlerweile sind wir das nicht mehr, weil wir im 4. Jahr uns bewegen. Also wir haben diese Start-up-Phase 3 Jahre.
So lange.
Ja. 11. September 2019 waren wir beim Notar. Das ist jetzt genau. Und Da war es natürlich so, dass die drei Gründenden auch gemeinsam die Geschäftsführung, also zwei von den drei Gründenden hatten auch die Geschäftsführung inne. Das ist die klassische Start-up-Situation, ne? Geschäftsführende Gesellschafterin.
Die auch über Exist gefördert wird.
Die war auch über Exist also so gefördert, genau. Es hat sich aber gezeigt, dass das für Förderrichtlinien so nicht funktioniert. Und dann haben wir uns bemüht und haben mit sehr viel Glück einen ganz tollen externen Geschäftsführer gefunden.
Ehrenamtlich?
Ehrenamtlich, ein Geschäftsführer, der mich aber absolut entlastet in vielen Dingen. Also für die Frage, was ich bei Verso alles so mache, das kann ich auf alle drei Gründenden für die Anfangsphase so beziehen. Alles. Also von der Website über die Kommunikation, über Auftragsgewinnung, Kundenberatung, konkrete Umsetzung, also Projektdurchführung, Gewinnung von Partnern, das war so immer alles in Personalunion. Das ist, glaube ich, bei Startups auch einfach so. Und mittlerweile differenziert sich das aber sehr gut aus. Also wir haben Redakteurinnen, die einfach sehr stark im Schreiben, im Übertragen von Texten sind. Wir haben jemanden, der sehr stark im Vertrieb ist, der Kundenansprache macht, uns vorstellt, die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt, unseren Blog viel öfter pflegt, als es vielleicht Ende letzten Jahres noch war, weil ich da einfach bis zur Decke in Projekten auch selber mitsteckte und dann irgendwann alles gar nicht mehr selbst schaffen konnte. Ja, also das entwickelt sich so, dass das Team sich nach und nach breiter aufstellt und sich die Tätigkeiten auch so ein bisschen spezialisieren, würde ich es nennen. Ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel über die Agentur und über den Namen und über die Gründung gehört und auch schon, was ihr so macht. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn es nicht so persönlich ist, was außerhalb des Seminars, also gab es außerhalb des Seminars einen Anlass, sich mit barrierefreier Sprache zu beschäftigen? Also wart ihr oder jemand in eurem Umfeld konkret davon betroffen, sodass man überhaupt auf die Idee gekommen ist?
Also mein Ausgangspunkt war 2012 oder 2013, ich bin mir nicht mehr sicher. Da brandete das erste Mal die Debatte über leichte Sprache im öffentlichen Raum auf, weil ich meine, der Deutschlandfunk-Studierende der Sporthochschule Köln beauftragt hatte, die Nachrichten in leichte Sprache zu übertragen. Wie das zustande gekommen ist, weiß kein Mensch, das weiß nur der Deutschlandfunk. Und das zu hören, war erstmal überraschend. Ich fand es intuitiv eine gute Idee. Und dann setzte das ein, was bei solchen Aktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer einsetzt, ja, der Sturmlauf der Konservativen gegen die Verrohung und den Kulturverlust und den Untergang des Abendlandes. Und dann habe ich verstärkt damit angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, bin dann nach Berlin eingeladen worden, ins Hygienemuseum, ins Deutsche Historische Museum, Entschuldigung, weil es sonst kaum Linguisten gab, die das Thema überhaupt auf der Agenda hatten. Dort wiederum wurde dann der Kontakt zu Bremen hergestellt, weil eine Mitarbeiterin des Martins-Clubs zu diesem Vortrag in Berlin war. Und da ich sowieso in Kiel war, haben wir gedacht, fangen wir mal an, darüber nachzudenken, wie es geht. Und das Ganze ist dann nach und nach gelaufen und gewachsen, bis ich 2017 hier war. Und wir eigentlich auch nicht wussten, wie wir weitermachen mit dem. Und dann mussten wir irgendwann mal ausgründen. Das Wort stand dann auf dem Plan. Also das ist so ist meine Geschichte, wie ich zu dem Thema gekommen bin.
Ja. Ja, Juliane, wer kann sich denn an Verso wenden? Und was macht dann euer Team, um Barrieren abzubauen? Wie genau macht ihr die Texte barrierearm oder barrierefrei?
Also prinzipiell könnte sich gern jeder an uns wenden. Hauptsächlich sind es aber öffentliche Institutionen, weil die einfach verpflichtet sind, auch aufgrund gesetzlicher Grundlagen barrierefrei zu kommunizieren, solche Formate anzubieten. Also der klassische Ablauf ist mittlerweile, auch das haben wir uns hart erarbeitet, dass wir kontaktiert, angerufen, angemailt werden. Jemand hätte gerne die Website beispielsweise ergänzt um einen barrierefreien Bereich, also Informationen in leicht verständlicher Sprache oder auch ein Video über die Website, Hinweise zur Nutzung. Und dann besprechen wir das, dann kommt immer die Diskussion ums Budget. Wir erstellen ein Angebot und setzen die Aufträge um. Also die Anfragen sind mittlerweile sehr, sehr vielfältig. Man kann das auf der Referenzliste gut nachvollziehen, wer uns alles so angefragt hat. Einiges passiert dann noch im Hintergrund, also die wird noch wachsen. Aber wir wollen das gar nicht begrenzen. Also auch herzlich gern privatwirtschaftliche Unternehmen, die vielleicht mal eine Packungsbeilage sinnvoll gestalten wollen, leicht verständlich. Also auch das wären Themen, die wir uns gut vorstellen könnten. Dank Alexander haben wir uns von Anfang an auch nicht nur auf den Text beschränkt. Er ist ja technisch sehr affin.
Digitalex, bitte.
Digitalex, genau. ja. So, dass wir also mittlerweile auch digital sehr gut aufgestellt sind. Wir machen Audioguides, Audioformate, wir drehen Filme, wir sind da auch auf unserer eigenen Website, haben wir ganz viel eingebunden, die Sachen barrierefreier machen. Man kann sich's vorlesen lassen, also Text-to-Speech-Plugins nutzen wir einfach. Wir lassen aber auch viel einsprechen mittlerweile.
Mein Traum wäre ein digitaler Gebärder.
Ja, das wäre natürlich auch sehr viel günstiger für uns. Gebärdende sind leider sehr, sehr teuer und übermäßig ausgebucht, sodass wir ganz froh sind, dass wir da gut vernetzt sind. Also bislang ist es uns immer gelungen, durch Kooperation alle Aufträge pünktlich, auch mit Gebärdenden in den Videos eingebunden, fertigzustellen. Aber ein digitaler Gebärder wäre...
Also wer da draußen das hört und sich vorstellen kann, das kostengünstig zu programmieren, gern mit Templates und so Zeugs, der kann sich ja gerne an uns wenden. Das wäre großartig.
Ja.
Das fehlt, das ist was uns fehlt. Ja? Also der Rest ist mittlerweile ganz gut machbar. Und es gibt auch gute Synergien zwischen zum Beispiel dem Raven Knowledge Network und Verso, weil wir gemeinsam die 3D-Raumerstellung nutzen. Und ich glaube, damit ganz gut punkten können. Ja, das ist gut.
Also es geht ja um Barrieren heute und Barrieren sind eben teilweise auch Entfernungen oder Eintrittsgelder in Institutionen. Für manche stellt das Barrieren dar und gerade mit der Digitalisierung bauen wir auch solche Barrieren ab. Das Stadtmuseum hat zum Beispiel komplett die Dauerausstellung der Städtischen Galerie über so einen 3D-Scan digitalisiert und da sind unsere leicht verständlichen Texte lesbar und auch hörbar, alle hinterlegt und eingebunden, sodass jeder, egal mit oder ohne Beeinträchtigung, hier oder in Australien Zugang zu dieser Dauerausstellung hat und sich die anschauen und eben auch den Audioguide nutzen kann. Der ist jetzt ortsungebunden und zugänglich für jeden.
Stimmt, während der Pandemie wurden ja sehr viele auch Ausstellungen, Sonderausstellungen zum Teil digital zur Verfügung gestellt mit solchen Online-Rundgängen und all sowas. Also das ist ja auch nochmal eine Barriere, an die man gar nicht denkt. Ich muss ehrlich sagen, diese Vielzahl, also es gibt ja anfangs, als ich mich mit Verso ein bisschen befasst habe, ich sitze ja mit Jan, also der auch Verso mitgegründet hat im Büro. Und da hatte ich immer die Idee, es geht eben um leichte Sprache, also es geht wirklich um Barrieren, einfach um Sprache, um schwere Dokumente oder beispielsweise amtliche Dokumente auch Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen zugänglich zu machen. Das ist so das Erste, was mir eingefallen ist. Aber ihr habt jetzt auch von ganz anderen Barrieren gesprochen. Also was habt ihr konkrete Beispiele oder habt ihr noch andere Bereiche, wo solche Barrieren oder Hindernisse auftreten, die Menschen den Zugang zur Sprache erschweren? Und woher kommen die denn überhaupt? Weil ich habe jetzt im Kopf sowas wie amtliche Dokumente, bei denen ich teilweise auch Verständnisprobleme habe, wenn ich beispielsweise was vom Amt bekomme und das fünfmal lesen muss, bevor ich es verstehe.
Woher diese Barrieren kommen, das ist einfach, das Amtsdeutsch ist so gewachsen. Ne? Aber wir forschen auch noch dazu, warum das so ist. Da bewegt sich ganz, ganz viel. Es liegt natürlich auch an den Verwaltungsvorschriften. Es muss immer alles rechtssicher sein. Und dann hat sich so eine gewisse amtliche Sprache eben etabliert. Etwas sperrig, sehr kompliziert, nicht leicht zugänglich. Aber die Institutionen selber sind bemüht um bürgernahe Sprache. Also auch da bewegt sich sehr viel. Man möchte auch die Distanz abbauen. Das sind dann aber Prozesse, die lassen sich gar nicht nur aufs Sprachliche, sondern das sind auch gesellschaftliche Veränderungen, ne? Dass die Städte und Gemeinden serviceorientierter werden. Es gibt ein Online-Zugangsgesetz, das heißt, Verwaltungsakte müssen digital zugänglich gemacht werden. Und dann ist es sinnvoll, an der Stelle eben auch zu sagen, wir schauen uns mal den 5-Seiten-Papierantrag an und gucken, ist der überhaupt logisch? Gibt es da Dinge, die man heute nicht mehr abfragen müsste? Kann man das...
Faxnummer,
aber auch, es gab doch dieses geflügelte Wort nach der Kochfeuerung. Also wenn man das hat sich bei uns extrem eingeprägt.
Also wenn du mit offenem Feuer in der Wohnung heizt, ja, darum geht es ganz
gut. Irgendwann in Bismarcks Zeiten muss es so gewesen sein, dass wenn Menschen, heute heißt es Grundsicherung oder Bürgergeld beantragen, dass da auch relevant ist die Art der Kochfeuerung. Also es gab wahrscheinlich verschiedene Preise für Gas oder
Holz und Kohle.
Und es ist einfach so gewesen, dass in den heutigen Anträgen diese Frage immer noch drin war. Wir haben dann auch zurückgefragt und tatsächlich ist es da erst aufgefallen, dass diese Frage im Formular noch drin ist und auch die Bearbeiterinnen selber, die Sachbearbeiterin konnte mir das nicht jetzt so gut erklären, was mit Kochfeuerung eigentlich gemeint ist. Und wir sind dann aber gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass man es heute auch einfach weglassen kann.
Aber das sind so eine Prozesse, die also ihr kennt es selber, wenn ihr arbeitet, ja, und an einem Schreibtisch sitzt, ihr seht es hier im Büro, dass Papier sich gerne stapelt und sehr geduldig ist, ja, und das heißt, dass wenn in solchen großen Strukturen wie Verwaltungen oder eben Papier geduldig wartet, dann ist es tatsächlich so, dass es auch in den Dokumenten so eine Anreicherung von sprachlichen Strukturen gibt, von denen möglicherweise nicht mehr jede so ganz aktuell ist. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und davon gibt es noch ganz, ganz viele. Also das ist, ja. Aber es ist normal, dass das so passiert.
Okay. Kann man also sagen, dass irgendwie jeder von Barrieren in der Kommunikation betroffen sein kann?
Ja.
Ja.
Also wir haben es vorhin gesehen, als wir oder gehört, nicht gesehen, da fängt es schon an. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass man durch den alltäglichen Sprachgebrauch Barrieren zu Menschen aufbauen kann, ohne dass einem das bewusst ist. Also das eine ist, dass man tatsächlich schwierige Fachbegriffe benutzt, komplexe Syntax. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass Menschen, die sehbeeinträchtigt sind, sehr sensibel darauf reagieren, wenn man sagt, das habe ich gesehen. Im Sinne von, das habe ich begriffen. Und es gibt Menschen, die das nicht stört, die schmunzeln dann, ja, und sagen, ja, naja, nee, überleg doch mal ganz kurz. Oder das hast du ja gesehen, also, oder das hast du ja gehört zum Hörbeeinträchtigten. Und damit geht es schon los. Also, und dann der unbedarfte Gebrauch von bestimmten Begriffen, also jemanden als dumm zu bezeichnen, als der kognitiv beeinträchtigt ist, weil das wiederum etymologisch auf das Taubsein zurückgeht und die Hörbeeinträchtigten gleich mitnimmt. Dann hatten wir vorhin Störgeräusche im Hintergrund, weil wir hier in einem sehr hellhörigen Haus sitzen. Das heißt, auch das erschwert Verständnis. Und es gibt noch ganz andere Aspekte, also klein gedruckter Text. Schlechte Kontraste in bestimmten Darstellungen, prinzipiell zu wenig Licht und alles das, was die primäre Wahrnehmung betrifft, also das Sehen und das Hören, ist immer Thema für oder Ansatzpunkt für Barrierefreiheit, weil da meistens die ersten und die gröbsten Schnitzer und Fehler auch passieren. Parallel sprechen jetzt zum Beispiel in so einer Situation wie hier. Also das heißt, würde unter Störgeräusch fallen, weil man einfach Schwierigkeiten hat, die Kanäle auseinanderzuhalten. Und das ist so, wie wir alltäglich kommunizieren, aber was halt dann das Verständnis erschwert. Also erstmal physisch, ne? Also noch nicht psychisch.
Ja. Auch schnell sprechen,
genau.
Deutlich.
Schön hinter der Hand, schön reden, ja. Das ist immer schwierig.
Ich hatte noch überlegt, hier Gummibärchen hinzuschreiben.
Ja. Ich habe vorhin ganz vorsichtig hier das Papier zur Seite gehoben, also Papierrasche und Schlüssel abgelegt. Es hat mein Rechner hat zwischendurch zweimal gepinkt. Also das sind alles Dinge, die erstens ablenken und die nicht gut sind, um sich in der Aufmerksamkeit zu fokussieren. Und da reden wir dann auch zum Beispiel von schulischen Kontexten. Also wenn Kinder zum Beispiel in einer Umgebung lernen, die prinzipiell immer zu laut ist, dass man dann dadurch abgelenkt ist und so weiter und so fort. Und das können auch wiederum Barrieren für die Kommunikation sein und auch fürs Lernen. Ja.
Und ihr habt auch schon davon erzählt, dass inzwischen das Bewusstsein für barrierefreie Sprache oder für inklusive Sprache oder partizipationsfördernde Sprache weitaus oder am Wachsen ist im Grunde genommen, dass es also auch inzwischen über die Professuren, über die Universitäten und öffentlichen Einrichtungen hinausgeht. Aber gibt es, so wie du hast vorhin auch von geschlechtergerechter Sprache gesprochen, gibt es auch GegnerInnen von barrierefreier Sprache?
Leider gibt es die. Also
nicht wenige.
Nicht wenige. Also wir denken halt auch, dass das einfach ein Prozess ist. Ne? Es gibt ja immer die sogenannten Sprachbewahrer. Wenn es nach denen gehen würde, würden die wahrscheinlich...
Mit Absicht nicht gegendert, das sind tatsächlich meistens Männer.
Ja, also es kommt da so aus der konservativen Ecke und das gab es aber auch schon immer. Und wir sind da guten Mutes, dass der Prozess sich trotzdem durchsetzt, weil der Prozess nicht nur sprachliche Ebene ist, sondern tatsächlich auch gesellschaftlich. Und wenn wir von Menschen mit Beeinträchtigung sprechen, da ist es so, dass sich unsere Gesellschaft von einer Fürsorgegesellschaft zu einer Teilhabegesellschaft entwickelt. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention mit unterzeichnet. Und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist einfach fester Bestandteil aller gesellschaftlicher Prozesse aktuell, ne? Besonders in der Verwaltung, also Inklusion, Diversität wird überall mitgedacht, fließt in alle Bereiche ein und da ist die Sprache ein kleiner Teil, gehört aber dazu, weil das so verzahnte Dinge sind, ne? Ich kann keine inklusive Gesellschaft abbilden, wenn ich keine inklusive Sprache nutze, ne? Das ist auch so dieses sprachwissenschaftliche, ich spreche, wie ich denke und ich denke, wie ich spreche. Und meine Sprache bildet auch irgendwo das Limit für meinen Vorstellungshorizont.
Das würde ich ganz anders sehen.
Okay.
Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Aber das ist ja Sprache und Denken. Also das heißt, die Möglichkeit, Sprachprozesse und Denkprozesse aufeinander abzubilden, dafür sind wir kognitionslinguistisch noch nicht so weit. Wir haben 3-4 Modelle, wie das funktioniert. Und wir können vor allen Dingen empirisch, und deswegen ist es wichtig, dass wir die GmbH haben, empirisch einfach sehen, wo Menschen sich anfangen, weniger zu reiben an bestimmten Texten. Also das heißt, das ist ganz viel ausprobieren und ganz viel testen. Und das ist gleichzeitig der Anspruch auch hinter den Verso vertritt, also zu sagen, wir müssen schauen, wie unsere Formulierungen, wie unsere Strukturen ankommen. Und der Hintergrund ist, dass wir es über einen Trick probieren. Wir probieren nicht über den Hammer und UN-Behindertenkonvention, ja, und Gesetzgebung, sondern wir versuchen, Lust auf die Auseinandersetzung mit bestimmten Inhalten zu machen, indem wir die Dinge ästhetisch ansprechend gestalten. Und ich glaube, der Zugang ist sehr viel cleverer, als zu sagen, ihr müsst, ja, ihr seid verpflichtet, und zwar nicht seit gestern, sondern seit 5 Jahren. Ja. Und das macht es im Gegensatz zu der geschlechtergerechten Sprache, in der inklusiven Sprache, sehr viel einfacher, weil man immer nur den Gesetzestext über den Tisch schieben muss. Man muss immer nur sagen, was halten Sie denn für eine leichtfertige Klage, weil Sie noch kein leicht verständliches Angebot bereithalten? Machen wir natürlich nicht, aber jeder am Tisch weiß, worum es geht. Und es zeigt zum Beispiel auch, zeigen auch die Bestrebungen in der Universität. Ja? Also die wurden auf einmal aktiv, weil es einen rechtlichen Rahmen dafür gibt, aktiv werden zu müssen. Und das macht es für uns sehr viel einfacher, weil dann natürlich irgendwann der Bedarf sich von, ich will nicht sagen von selbst einstellt, aber man kann es mit den Prozessen, die Joanne geschildert hat, die parallel ablaufen, neue Website, neues Formular, dann kann man es immer mit einspeisen, eindenken. Aber der Bedarf ist enorm, die Arbeitslast ist enorm und es sind schlichterdings in dem Bereich viel zu wenige da, die das aktiv verfolgen. Das kann man, glaube ich, auch so sagen.
Absolut, das kann man so sagen.
Und zu den Verweigerern, ja, mein Gott, lächeln und weitermachen, ja, das ist so der Punkt.
Ja, wir würden jetzt ein bisschen mehr wieder auf die Technik zurückkommen. Und zwar haben wir ja schon ein bisschen was gehört zu Screenreadern oder Kontrasten und dergleichen, vielleicht auch Vertonungen und bestimmte technische Herausforderungen. Ist es denn notwendig, bestimmte Technik zu verwenden, oder ist vielleicht sogar die Technik manchmal diejenige, die im Weg steht?
Also wenn wir auf die Adressatinnengruppen schauen, würde ich zusammenfassend sagen, eigentlich nicht. Es gibt sicherlich ganz wenige, die nicht digitalisiert sind, die kein Smartphone besitzen. Aber grundsätzlich ist unsere Adressatinnengruppe genauso damit ausgestattet wie alle anderen und nutzt es auch und weiß es auch zu schätzen. Also auch Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung möchte lieber einen Inhalt in einem leicht verständlichen Video serviert bekommen, als jetzt eine fünfseitige Broschüre in leichter Sprache lesen zu müssen. Ne? Also das eigentlich ermöglicht die Technik da ganz, ganz viel. Das sind sicherlich immer auch Prozesse. Ne? Die Adressatinnengruppe muss die Tools kennenlernen, die muss den Umgang damit kennenlernen. Also auch da bewegt sich aber ganz viel. Also es gibt Kurse für Menschen mit Beeinträchtigung zum Umgang mit Smartphone, mit Rechner, mit Programmen, mit Anwendungen. Das ist da sicherlich bei denen auch gar nicht anders als bei allen anderen. Man muss es kennenlernen, man muss sich an den Umgang gewöhnen und dann die Vorteile sehen. Und das entscheidet dann am Ende jeder für sich selbst. Ist es für mich vorteilhaft? Nutze ich das oder nicht? Wir bemühen uns immer, alles anzubieten. Also ich habe es schon gesagt, man kann sich unsere Website vorlesen lassen. Wir versuchen viel in Videos abzubilden, kurze, kleine, nette Videos, wo man sich Inhalte halt schneller erschließen kann und vielleicht auch angenehmer. Aber grundsätzlich sind wir ganz große Technikfans in Bezug auf Barrierefreiheit herzustellen.
Also es geht schlussendlich nicht anders. Also das heißt, wir hatten ja vorhin schon das Thema, dass es noch andere Barrieren und Hürden gibt. Und ganz unabhängig davon, dass man natürlich, dass Verso eine Agentur ist für verständnisorientierte Sprache, ja, und sprachliche Strukturen, was auch das Hören einschließt, eben, ist es so, dass wir natürlich auch Barrieren haben, die sich physisch ausdrücken, also das heißt, die wir physisch zu überwinden haben. Und davon gibt es sehr viel mehr, als man glaubt. Und wenn wir noch weitergehen und sagen, wollen wir auch für Menschen, die Angehörige pflegen, egal ob sie alt sind oder klein oder ob sie, ob es eins ist oder fünf, ja, wollen wir für die zum Beispiel bestimmte Inhalte bereithalten, die sie sonst üblicherweise nicht nutzen könnten, dann ist die Digitalisierung der einzige Weg. Das heißt, das ist die eigentlich die hinreichende Bedingung dafür jetzt. Weil jetzt nicht Latein, Conditio sine qua non. Also das heißt, die notwendige Grundbedingung dafür, dass Inklusion überhaupt gelingen kann, ja, ist Digitalisierung. Und ob jetzt man mit Screenreadern arbeitet oder ob man eine Untertitelung hat oder ob man einen Gebärdner noch mit dabei hat, also das heißt, den man dann in einem Video aufzeichnet vor Greenscreen und den dann wiederum in ein anderes Video mit platziert, das ist alles Spielerei und es entwickelt sich weiter. Aber dass wir uns unabhängig machen von der Kopräsenz im Raum und zur selben Zeit, das ist, glaube ich, eine Grundbedingung dafür, dass Inklusion gelingen kann.
Ist aber nicht gleichzeitig auch vor allem Lehre im digitalen oder hybriden Raum anfälliger für Barrieren?
Naja, also das Grundproblem ist, glaube ich, immer, sind die Endgeräte der Nutzer. Also da hat Johanna schon dazu was gesagt. Also die meisten Menschen sind ausgestattet mit einem halbwegs funktionstüchtigen, internetfähigen Endgerät. Das schließt natürlich erstmal die westliche Bevölkerung ein. Ja? Das heißt, wir reden hier über Westeuropa und wirtschaftlich westeuropäisch geprägte Kultur, die überhaupt so eine Technik verfügbar macht. Wir wissen alle, dass es für weite Teile der Welt nicht gilt. Wenn wir das jetzt mal ausklammern, ist natürlich die Verfügbarmachung von Technik, von Endgeräten, die bestimmte Dinge übernehmen können und bestimmte Assistenzaufgaben, Informationsaufgaben übernehmen können, essentiell. Und das ist die größte Schwachstelle in hybriden Settings, dass die Endgeräte der Nutzerinnen, die hybride Settings nutzen wollen, nicht den Bedarf entsprechen, die man eigentlich dafür bräuchte.
Ich musste aber auch an Dinge denken, wie beispielsweise, als an der Universität Lehre noch rein digital war und man beispielsweise nur schwarze Kacheln gesehen hat, was die Kommunikation trotzdem enorm erschwert hat, weil man genau diese Rückkopplung nicht hatte. Man wusste ja nicht, wird jetzt überhaupt verstanden, was ich hier erzähle, bekommen überhaupt gerade alle?
Das wird sich im nächsten halben Jahr massiv ändern. Also wir sind jetzt im Moment gerade auch mit Gesprächen mit der Dresden International University. Da geht es auch um Virtuos und die Zusammenhänge von hybrider Lehre. Um das ganz kurz zu machen, man wird an neuen, ich sage jetzt ganz vorsichtig, Netiquetten, das ist ein total alter Begriff, ich glaube, da trifft es auch nicht. Also ein neues Verständnis auch für Online-Präsenz umsetzen. Das heißt, wer die Kamera aus hat und wer auf die zweite Anfrage nicht reagiert, wird aus dem Kurs entfernt. Und zwar ohne Diskussion. Und das setzt die DU konsequent ein. Und ich glaube, so ehrlich muss man sich irgendwann mal machen. Also das heißt, dass man einfach Konferenzen zuschaltet und sagt, ich besuche 8 Kurse parallel, weil man denkt, das ist witzig. Das wird sich auch im akademischen Kontext nicht halten lassen.
Ja, Juliane, ich als Dozentin komme jetzt zu dir und frage dich, hast du vielleicht 2, 3 Tipps, wie ich relativ unmittelbar und ohne große Umstände meine Lehrveranstaltung barrierefreier gestalten kann?
Das wäre eigentlich die klassische Frage an Digitales.
Hat sich schon etabliert.
Ja, schönen Dank auch.
Relativ schwierige Frage für mich. Also man kann natürlich einfach die Unterlagen als barrierefreies PDF anbieten, so ganz klassische Sachen, um alle abzuholen. Also ich finde auch die Dinge, so einen asynchronen Input, wo jeder die Möglichkeit hat, den zu nutzen, wann und wie er möchte, und dann die Präsenzzeit zu nutzen für den Austausch, eine sehr sinnvolle Sache, wo man Digitalität dann wirklich gut nutzt. Ich würde jetzt mal nur auf der sprachlichen Ebene bleiben, weil das, glaube ich, auch wirklich meine Expertise ist. Also so die Perspektive auch zu wechseln, sich vorzustellen, was wissen denn meine Teilnehmenden schon und was ist vielleicht meine eigene Sprachbubble, wo fahre ich mich vielleicht ein Stück runter und spreche eben nicht gespickt mit lauter Fachbegriffen, sondern reduziere das ein bisschen und mache es leichter zugänglich. Das hilft sicherlich in jedem Seminar. Ne, dann also die Lebenswelt der Adressatinnen, so sagen wir das immer, ist die Grundlage für unsere Kommunikation. Und da kann man die Studierenden eben auch mal fragen. Ne, bei uns sind es die Menschen mit Beeinträchtigungen, wir arbeiten immer partizipativ, wir nehmen die in jedes Projekt mit rein von Anfang an und wir fragen einfach, was interessiert euch, wie würdet ihr es ausdrücken, wie sprecht ihr darüber, was habt ihr für eine Sicht auf die Dinge, auf die Welt, damit es für die Adressatinnen dann passt. Also das ist ja auch, ne, nichts über uns ohne uns, ist so der Slogan der UN-Behindertenrechtskonvention. Und das kann man auf den Alltag mitnehmen, in den Alltag. Das ist nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern immer für die Adressatinnen, die ich vor mir habe. Frag deine Teilnehmenden, das wäre so.
Also anders könnte ich es jetzt auch gar nicht, hätte ich es ja auch nicht gesagt, also das asynchrone Präsenzsein für den Austausch nutzen. Ja. Und vor allen Dingen auch partizipativ die Kurse so gestalten, dass man auch unterschiedliche Lernziele definiert. Also bei mir in der Lehre können auch Leute sagen, ich mache das erste Mal in meinem Leben einen Videoschnitt. Wird dann nicht so gut, ne? Mit irgendwie Open Source Software an rumgebastelt. Aber sie haben nach dem Seminar eine Idee, ob sie das weitermachen wollen oder ob das das letzte Mal in ihrem Leben gewesen ist. Und neben dem Input, den sie sonst, den wertvollen Beitrag, den sie sonst für die Seminargruppe leisten, ist das, was sie als Lernziel mitnehmen, was man vielleicht nicht mehr mit dem akademischen Lernziel gleichsetzen kann. Aber da sind wir bei ChatGPT sowieso aufgefordert, uns ein bisschen umzustellen. Da wir sagen, die wissenschaftliche Hausarbeit als schreibe bitte die Merkmale des Barock auf. Das ist eh vorbei. Und der Punkt ist, den du als Lehrende langsamer sprechen, Pausen machen, ja, das ist ganz zentral und vor allen Dingen den Adressatinnen zugewandt. Das ist tatsächlich für mich auch ein größeres Problem, wenn man in einer Veranstaltung sitzt und jemand fängt eine PowerPoint-Präsentation an zu zeigen und läuft hin und redet dann mit der Wand. Dann ist meistens das Verständnis schon so physisch eingeschränkt, dass man kaum noch was versteht. Und das sind so, werden so ganz einfache Aspekte, die das noch ergänzen, was du gesagt hast.
Dankeschön.
Gerade das mit der PowerPoint und Zugewandtheit, das ist was ich sehr interessant oder was ich sehr wichtig finde, weil daran denkt man natürlich oft nicht in der eigenen Perspektive, wenn man so im Tunnel ist und eben einfach zeigen möchte, was da eigentlich los ist und Zusammenhänge erklären möchte. Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Auf jeden Fall. Ihr habt jetzt schon öfters davon gesprochen, dass im Grunde genommen es sinnvoll ist oder es hilfreich ist, um Barrieren abzubauen, Sprache etwas runterzubrechen, einfacher zu gestalten, für viele zugänglich zu gestalten. Und wir sind jetzt nun beide Sprachwissenschaftlerin und beide auch mit Lehrauftrag. Das heißt, uns beschäftigt es natürlich, gibt es da nicht auch ein Stück weit eine Diskrepanz, dass wir natürlich im Hochschulkontext im Grunde genommen sowas erwarten wie Beleg- und Abschlussarbeiten, die auch in einem akademischen Stil gehalten sind. Wie geht das? Kann das Hand in Hand gehen, auch mit Barrierefreiheit, wenn wir gleichzeitig auch einen gewissen sprachlichen Standard vielleicht verlangen oder eine bestimmte Form?
Ich denke, dass das ein Weg ist, auf den man die Studierenden begleiten sollte. Das ist sicherlich das Ziel, dass sie sich akademisch artikulieren können und wir wollen auch gar nicht das abschaffen.
Nein.
Also das ist nicht das Ziel von Verso. Das ist ja auch eine andere Zielgruppe, eine andere Adressatinnengruppe, als dann wirklich die, für die wir unsere Formate primär erstellen. Das will ich jetzt so ein bisschen nicht in einem Topf alles verrühren. Aber trotzdem mal hinzuschauen, auf die Studierenden zu sehen oder sich auch rückzuversichern, konnte alles verstanden werden, um die eben so ein bisschen sanft dahin zu führen, ist vielleicht besser, als das von Anfang an vorauszusetzen.
Die akademische Betrachtung eines Gegenstandes schließt nicht ein, dass ich diese akademische Betrachtung in leichter oder einfacher Sprache formulieren muss. Denn tatsächlich ist es so, dass es unterschiedliche Zielgruppen gibt und es gibt unterschiedliche Funktionen und Kommunikationsdomänen, in denen ich mich bewege. Aber ich kann natürlich mich über einen Gegenstand, den ich in leicht verständlicher Sprache entwickle, akademisch reflektierend äußern. Dagegen spricht dann nichts. Und diese, ich sage jetzt nicht diese Produktorientierung, vielleicht eher Projektorientierung. Also wir machen jetzt zusammen, wir gleichen jetzt gerade ein Seminar zusammen auf, wo es darum geht, dass wir Menschen im Zusammenhang von Kultur und Kunst und Inklusion zusammenbringen zu einer Veranstaltung. Datum sagen wir jetzt noch nicht, weil das müssen wir noch besprechen. Und ganz unterschiedliche Aspekte zusammenbringen. Und das wird auch mit Teilnehmerinnen aus dem Seminar zur barrierefreien Kommunikation vorbereitet. Das heißt, sie müssen sich um die Planung kümmern, um die Orga, müssen Leute adressieren, müssen ansprechen, müssen anschreiben und so weiter und so fort. Und da wird es um ein Thema gehen, wie veranstalte ich ein Event unter den Bedingungen von Inklusion. Und welche wissenschaftliche Arbeit wir daraus schnitzen, das werden wir dann mal sehen. Aber diese Projektorientierung steht ganz klar im Vordergrund und das muss man dann in solchen Kontexten ehrlicherweise auch sagen.
Könntest du den Anfang deiner Frage noch, oder deiner Antwort, entschuldige, könntest du den Anfang deiner Antwort noch mal in einfacher Sprache formulieren?
Alle müsste ich wissen, was ich am Anfang gesagt habe.
Oder ich stelle einfach noch mal die Frage, damit du die Chance hast.
Ja, nee, also das kann ich schon gemeinsam. Projekte zu entwickeln ist eines unserer Ziele in der Lehre.
Sehr schön. Das bringt es auch sehr gut auf den Punkt.
Naja, aber nicht barrierefrei. Das heißt, es würde jetzt noch durch Prüfung laufen, dann würde mir das Seiden auf den Fuß fallen, dann müssen wir noch die Adverbialgruppe umstellen. Aber das ist dann, ja, aber das ist dann so ein Punkt, den man glaube ich, mit bedenken muss. Davon möchte ich aber explizit warnen, weil das ist eine sehr gute Frage gewesen. Es sollte bitte niemand probieren, ad hoc und aus dem Stegreif leichte Sprache in Diskussionen mit unterschiedlichen Adressatengruppen einzuflechten. Das, was man da gesehen hat in den letzten Jahren, das geht häufig total schief, häufig total daneben. Wenn das passiert, sollte man eher darauf achten, dass man jemanden hat, der Live-Transkriptionen anfertigt. Man sollte darauf achten, möglicherweise, dass man Gebärden mit dabei hat. Und man muss sehr viel üben. Das heißt, irgendwann wird es so, dass man adressatengerechter auch kommunizieren kann. Aber man sollte nicht jetzt sich mit dem Regelwerk hinsetzen und sagen, jetzt ab heute rede ich leicht verständlich, das geht schief.
Ja, wir wären thematisch fast am Ende. Falls ihr nicht irgendwas noch loswerden wollt, was wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten und abgefragt haben, hätte ich noch die Frage nach Empfehlungen, wie wir dieses Interview jetzt möglichst barrierefrei bereitstellen.
Hat Alexander eigentlich gerade schon vorweggegriffen, es wäre schön, wenn es eine Audiodeskription dazu gibt, dass es auch lesbar, nicht nur hörbar wäre. Es gebärden zu lassen, denke ich, wird die Möglichkeiten übersteigen, aber das wäre natürlich auch toll. Aber ich glaube, die Transkription, also Untertitel, wäre schon ein guter Schritt. Und vielleicht kann auch die Tontechnik noch einiges herausreißen, also Störgeräusche entfernen, gut schneiden, das sind so die Dinge, die ihr wahrscheinlich sowieso macht.
Ja. Wir nicht, aber Benjamin, ja.
Also was man noch ergänzen könnte, wäre, also du hast gerade in deiner Frage gesagt, wenn ihr etwas auf dem Schirm habt.
Ja.
Ein schöner Einstieg in das Thema, tatsächlich auch für die Lehre und für so einen Podcast oder für so eine Vorstellung ist, dass man zum Beispiel so eine Metapher erklärt. Ja, also weil der Radarschirm gemeint ist und etwas auf dem Schirm zu haben heißt, ich sehe es auf dem Radar. Und dann gibt es halt, man kann auch unter dem Radar bleiben, ja, dann ist man eben nicht auf dem Schirm. Und dass man das Ganze, dass man sowas benutzt, um sowas zu erläutern, weil dann holt man noch eine weitere Gruppe rein, die wirklich wichtig in dem Bereich ist. Und das sind Menschen mit Migrationserfahrung, die tatsächlich auch Schwierigkeiten haben, so eine Thematik zu lernen. Und das wäre so ein Punkt, da könnte man so ein Glossar noch mit dazu schieben. Ja, also das wäre noch so, ihr seht schon, die Aufgaben werden mehr, ihr solltet den Podcast jetzt abbrechen. Sonst.
Ich wollte auch gerade sagen, wir machen euch viel Arbeit.
Aber wichtige Arbeit, sehr wichtige Arbeit.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Danke euch.
Und danke für die Fragen.
Wenn wir euch jetzt, um wieder unseren Online-Date-Rahmen schließen, die wichtigste Frage nach dem Date stellen würden, wollt ihr mit uns gehen, dann gäbe es wahrscheinlich nur eine richtige Antwort.
Ja.
Mit euch überwinden wir jedes Hindernis.
Hoffentlich.
Dankeschön.
Klingt gut.
Danke. Ja.
Das war unser Interview mit Juliane Heidelberger und Alexander Lasch. Wenn Sie nun neugierig geworden sind und mehr über Verso erfahren möchten, finden Sie weitere Links und Infos auf unserer Internetseite unter tu-dresden.de/gsw/der-bereich/services/digitale-lehre. Mein Name ist Benjamin Lehmann und es hat uns sehr gefreut, dass Sie auch dieses Mal wieder zugehört haben. Seien Sie auch das nächste Mal bei unserem Online-Date dabei. Bis dahin bleiben Sie wissensdurstig und denken Sie daran, nur digital ist legal. Auf Wiederhören!